Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Gott nennt David einen Mann nach seinem Herzen. David war also ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein echtes Vorbild, oder? Eigentlich ein unerreichbares Vorbild. Ganz weit weg. Perfekt. Makellos. Aber David war alles andere als perfekt. Und ich persönlich bin froh, dass die Bibel auch ganz offen über die Schwächen dieser Glaubenshelden berichtet, weil es mir zeigt, dass es Gott nicht auf unmenschlichen Perfektionismus ankommt. Mich ermutigt das, weil Gott eben ganz genau weiß, dass wir Fehler machen, dass wir unsere Schwächen haben und dass wir immer wieder an Grenzen stoßen in unserem Leben. Und den Bibeltext, den ich heute mit dir anschauen will, den findest du in 2. Samuel, Kapitel 11, die ersten 5 Verse, die Verse 1 bis 5. Und dieser Text beschreibt, wie David, der inzwischen zum König aufgestiegen ist, Ehebruch begeht mit Bathseba. Und ich lese euch das jetzt mal kurz vor. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen, und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Wenn ich in diesen Text jetzt gleich tiefer einsteige, dann will ich gar nicht schwerpunktmäßig auf die Folgen und Gefahren von fehlgeleiteter Sexualität eingehen, sondern ich will nach Gründen suchen, warum es überhaupt zu diesem Ehebruch kommen konnte. Wo lagen die Ursachen? Was war da zuvor geschehen? Wie konnte es sein, dass ein Mann wie David sich zu so etwas hinreißen lässt? Wie konnte das einem Mann passieren, der Gott so sehr liebt? Wie konnte das einem Mann passieren, der Gott so leidenschaftlich nachfolgte? Wie konnte das einem Mann passieren, der Gott so leidenschaftlich anbetete? Was war da passiert? Was waren die Ursachen? 3 Punkte, 3 Wahrheiten. 3 Ratschläge Gottes, die mir persönlich bei diesem Text ganz besonders aufgefallen sind, die will ich heute mit dir näher betrachten, die will ich mit dir teilen. Und ich habe sie hier mal alle 3 aufgelistet. Punkt 1, halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Punkt 2, halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. Und Punkt 3, halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Ich beginne mit dem 1. Punkt. Halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Schaut mal auf die 2 Verse dieses Predigttextes. Da heißt es, im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Also offensichtlich gab es damals ganz bestimmte Zeiten, ganz bestimmte Jahreszeiten, in denen Kriege geführt wurden. Der Winter war die Regenzeit in Israel. Und in dieser Regenzeit, da wurde auch die Saat ausgebracht, da wurde das Getreide gesät. Der Winter war keine gute Jahreszeit, um in den Krieg zu ziehen. Durch die Regenzeit waren die Straßen und Wege, die ja damals noch nicht befestigt waren, aufgeweicht. Da stand man knöcheltief im Dreck, im Matsch. Da konnte man keine Truppen transportieren, da konnte man nicht mit Pferdewagen fahren und man konnte auch die Soldaten gar nicht versorgen mit Nahrungsmitteln und all den Dingen. Aber Das Frühjahr war eine gute Zeit, um in den Krieg zu ziehen. Da waren die Straßen zwischenzeitlich abgetrocknet. Man konnte wieder mit dem Pferdewagen fahren, man konnte die Truppen transportieren und auch die Versorgung der kämpfenden Truppen war sichergestellt. Und was auch noch ganz wichtig war, im Frühjahr waren Weizen und Gerste, die in der Regenzeit gesät wurden, reif zur Ernte. Man konnte also die Soldaten auch mit diesen Grundnahrungsmitteln versorgen. Kriege fanden also in dieser Zeit aus überwiegend klimatischen Gründen im Frühjahr statt. Diese Geschichte spielt also im Frühling. Ein Krieg beginnt, aber der König ist nicht dabei. Obwohl es doch hier heißt, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Es war offensichtlich selbstverständlich, dass der König mit in den Krieg gezogen ist. Er ist mitgegangen an die Front. Israel zieht in den Krieg, aber der König ist nicht dabei. Er ist nicht an der Front. David bleibt in Jerusalem, David bleibt in seinem Palast. Aber David hätte an der Front sein sollen, bei seiner Armee, bei seinen Soldaten. So hat er das zuvor übrigens immer gemacht. Er war immer mit dabei an der Front. Wenn wir uns die Lebensgeschichte von David einmal anschauen, dann erkennen wir das. Er war immer mit seinen Soldaten an der Front. Er feierte einen Sieg nach dem anderen. Er wehrte alle Angriffe der Feinde ab. Und er wurde dadurch zum siegreichen König. Gott gebrauchte ihn auf ganz außerordentliche Art und Weise. Und mit jedem Sieg ging es im Leben von David weiter aufwärts. Israel blühte auf unter seiner Herrschaft und in allen Bereichen seines Lebens lief es einfach perfekt. Aber dann kommt David in eine Krise, in eine geistliche Krise, von der er überhaupt nichts bemerkt. Er wird nachlässig, er lässt sich hängen, er lässt sich gehen. Ja, es war viel los in den letzten Jahren bei David. Er führte ein Leben im Hochgeschwindigkeitstempo. Er war ständig am Anschlag, er war ständig gefordert. Und wenn David gesagt hätte, hey Leute, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich muss mal einen Gang zurückschalten, ich brauche eine Auszeit, dann hätte das jeder verstanden. Aber David stürzt in eine Krise. Seine grundsätzliche Einstellung ändert sich. Gott hat nicht mehr die höchste Priorität in seinem Herzen. Gott hat nicht mehr die höchste Priorität in seinem Herzen. Und deshalb war er auch nicht an dem Platz, wo Gott ihn haben wollte. Deshalb war er nicht an der Front, sondern im Palast. Gott hatte nicht mehr die höchste Priorität in seinem Leben. Und das war ein ganz gefährlicher Zustand für David. Aber das ist nicht nur ein gefährlicher Zustand für David, sondern auch für dich und für mich. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du an dem Platz, wo Gott dich haben möchte? Denk mal drüber nach. Ich weiß, die Frage ist vielleicht unangenehm und sie ist auch herausfordernd. Aber wenn du dich mit dieser Frage ehrlich auseinandersetzt, dann kann dich das davor bewahren, in Sünde zu fallen. Dann kann dich das davor bewahren, falsche Dinge zu tun. Bist du an dem Platz, wo Gott dich haben möchte? Ist dein Platz vielleicht zu Hause, auf dem Sofa, vor dem Fernseher, die Fernbedienung in der Hand, die Chips auf dem Tisch? Ist das dein Platz, wo du gerne Zeit verbringst? Oder Ist dein Platz vielleicht vorm Computer, beim Zocken, ein Spiel nach dem anderen? Oder ist dein Platz vielleicht in der Kneipe mit deinen Kumpels, da kannst du ein Bierchen trinken und die Zeit totschlagen? Oder ist dein Platz vielleicht im Café oder im Bistro, wo du dich mit deinen Mädels triffst und ein bisschen tratschen kannst, über die neuesten Modestyles unterhalten, dazu ein Tässchen Kaffee? Du trinkst keinen Kaffee, ich weiß, es ist ein Latte Macchiato, Double Cream Shot, Vanilla Flavored, Natural Vanilla, Bio, aus fairem Anbau. Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz? Anders als damals bei David ist es heute nicht mehr unsere Aufgabe, physisch Kriege zu führen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir finden uns als Christen immer noch in einem Kampf. Wir befinden uns in einem Krieg. Im Epheserbrief, in Kapitel 6, da heißt es: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Als Christen befinden wir uns in einem Krieg. Wir befinden uns in einem Kampf. Das ist eine Tatsache, die wir gerne verdrängen, die wir gerne beiseite schieben. Viele Christen sagen dann, ja, es können ja nicht alle an der Front kämpfen. Das geht ja gar nicht. Es können nicht alle an der Front kämpfen. Es können nicht alle Krieger sein. Vielleicht ist das ja deine Berufung, da vorne zu kämpfen. Aber meine Berufung ist das nicht. Mir hat Gott andere Gaben geschenkt. Und außerdem bin ich viel zu schwach dafür, um dort vorne zu kämpfen. Aber eigentlich sind solche Aussagen doch nichts anderes als in fromme Worte verpackte Ausreden. Es geht nicht darum, ob du dich stark genug fühlst, wenn Gott dich auffordert, in den Kampf zu ziehen, sondern du wirst aufgefordert, in Gottes Stärke zu kämpfen. In Gottes Stärke. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. So steht es in Vers 10. Gott gibt dir den Auftrag, in den Kampf zu ziehen. Er gibt dir den Auftrag, in diesem Krieg zu kämpfen. Und wenn du das tust, wenn du gehorsam bist, dann wird er dich stark machen durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Es gibt einen Widersacher. Und der will dich von einem erfüllten Leben mit Gott abhalten. Und dieser Widersacher, der Teufel, der wird dir immer wieder ein Leben anbieten, ein Leben schmackhaft machen, das nach Entspannung strebt, das nach Vergnügen strebt, das nach Genuss strebt. Der Teufel will dich nicht an der Front sehen. Er will dich nicht an der Front sehen. Und wenn du auf dieses Angebot reinfällst, wenn du auf dieses Angebot reinfällst, dann verpasst du ein unvergleichliches Abenteuer mit Gott. Also lass dich nicht hängen und verhalte dich nicht so wie die Menschen, die in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 4 beschrieben werden. Da heißt es: Es gibt Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Weißt du, ich will kein Spielverderber sein. Hast du viel Spaß in deinem Leben? Hey, das ist klasse. Ich freue mich für dich. Ich freue mich wirklich für dich. Hast du viel Geld und kannst dir jede Menge tolle Dinge leisten? Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Bist du ein Genussmensch? Isst du gerne mal in einem Sterne-Restaurant, trinkst ein Glas guten, teuren Rotwein? Kein Problem. Wunderbar. Aber die Frage ist doch, führt dich das alles näher an den Platz, wo Gott dich haben möchte, oder führt dich das weg von diesem Platz? Es geht um die grundsätzliche Einstellung. Hat Gott bei all den Dingen immer noch die höchste Priorität in deinem Herzen? Oder geht es dir wie David und du befindest dich gerade in einem ziemlich gefährlichen Zustand? Ich frage dich nochmal, bist du an dem Platz, wo Gott dich haben möchte? Denk mal drüber nach. Du musst jetzt nicht gleich eine Antwort finden. Nimm die Frage mit nach Hause und beweg diese Frage mal ehrlich in deinem Herzen in der nächsten Woche. Ich will dich nicht anklagen, sondern ich will dir Mut machen, aufzustehen aus dem bequemen Sessel und die Komfortzone zu verlassen. Mach dich auf den Weg an die Front. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Als Christ befindest du dich in einem Krieg. Wo bist du in diesem Kampf? Wo bist du? Bist du vorne an der Front? Ist es nicht dein sehnlichster Wunsch, dass Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, mit dir zufrieden ist, so wie es hier steht in diesem Vers? Willst du deine Liebe zu Jesus, deine Dankbarkeit für all das, was er getan hat, nicht dadurch zum Ausdruck bringen, dass du für sein Reich kämpfst? Oder handelst du wie David und lässt lieber die anderen kämpfen? Leute, wir müssen aufpassen. Ich sehe unter Christen so eine Art geistliche Schwerkraft, die uns immer wieder runterzieht in unsere Bequemlichkeit, in unsere Mittelmäßigkeit. Und wir merken das gar nicht. Wir merken nicht, was da abgeht. Wir merken gar nicht, dass wir eingeschlafen sind. Du gibst dir vielleicht alle Mühe, für Gott zu leben. Du gehst sonntags regelmäßig zum Gottesdienst. Du hilfst auch immer mal in der Gemeinde mit, wenn man dich fragt. Ab und zu schlägst du auch die Bibel auf und liest darin. Und du versuchst, dich so gut wie möglich von Sünde fernzuhalten. Und dennoch, du bist zu mehr berufen, als Gottesdienste zu besuchen. Du bist zu mehr berufen, als hier in der Gemeinde mitzuarbeiten. Du bist zu mehr berufen, als einen Bibelleseplan einzuhalten. Und du bist auch zu mehr berufen, als krampfhaft zu versuchen, dich von Sünde fernzuhalten. Gott hat für dich ein Leben voller Abenteuer vorgesehen. Aber diese Abenteuer, die findest du nicht in der Kneipe, die findest du auch nicht im Café bei deinen Mädels, die findest du nicht daheim vorm Fernseher, die findest du nicht vor dem Computer, die findest du noch nicht einmal hier drin, sondern die findest du nur draußen an der Front. Als Paulus und Silas in Thessaloniki das Evangelium verkündeten, da kam ein aufgebrachter Mob, eine aufgebrachte Menschenmenge und die haben Paulus und Silas gepackt und die haben sie vor die Obersten der Stadt gezerrt. Du findest die Geschichte in der Apostelgeschichte in Kapitel 17. Und weißt du, was dann die Leute über Paulus und Silas gesagt haben? Ich lese dir das mal vor. Einfach nur ganz grob, nicht wortwörtlich. Die haben gesagt, diese beiden Typen haben die ganze Welt in Aufruhr versetzt. Und jetzt wollen sie auch hier in dieser Stadt für Unruhe stiften. Und sie haben gesagt, die verraten den Kaiser, weil sie die Menschen dazu auffordern, einen anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Deine Aufgabe ist es nicht, dich hinter irgendwelchen Kirchenmauern zu verschanzen und ein frommes Pflichtprogramm abzuspulen. Deine Aufgabe ist es, echte Jüngerschaft zu leben. Deine Aufgabe ist es, rauszugehen in die Welt und diese Welt in Aufruhr zu versetzen. Deine Aufgabe ist es, rauszugehen in diese Stadt und in dieser Stadt Unruhe zu stiften. Dein Platz ist vorne an der Front. David war nicht an der Front und er hat es bitter bereut. Und seine tiefe Reue, die schrieb er in einem Psalm nieder, in Psalm 51. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mache mich bereit, dir zu gehorchen. Was für eine leidenschaftliche Bitte um Vergebung, um Erneuerung und um Stärkung des Willens. Mach diese Worte von David zu deinem Gebet und mach dich mit diesem Gebet auf den Lippen auf den Weg an die Front. Dort ist der Platz, wo Gott dich haben will. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, und der ist nicht ganz so ausführlich. Halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. David ging nicht an die Front, sondern er blieb im Palast, er blieb zu Hause. Als er noch jünger war, wäre ihm das nie passiert. Das wäre ihm nie passiert, da war er noch voller Feuer und Leidenschaft für Gott. Erinnerst du dich noch an meine letzte Predigt, wo es um David und Goliath ging? Da war er an der Front. Ganz alleine hat er für das Volk Israel und für seinen Gott gegen diesen Riesen gekämpft. Und er hat ihn besiegt, diesen Riesen. Und das war nicht die einzige Schlacht, die David an vorderster Front für Gott geschlagen hat. Es sollten noch viele, viele weitere folgen. Aber jetzt auf einmal sind diese Zeiten vorbei. Er will nicht mehr kämpfen. Er hat keine Lust mehr. Bleibt lieber zu Hause im Palast. Er hat keinen Bock mehr. Sollen doch die anderen kämpfen. David lässt es sich gut gehen. Zu gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Trauer und Schmerz ich in meinem Herzen empfinde, wenn ich die vielen Christen sehe, die schon seit Jahren mit Jesus unterwegs sind und die sich auch in diesem Zustand befinden wie David. Das Feuer und die Leidenschaft, die am Anfang noch da waren, die sind erloschen, aus und vorbei, nichts mehr da. So viele Christen wollen diese Welt gar nicht mehr in Aufruhr versetzen. So viele Christen wollen in ihrer Stadt gar nicht mehr Unruhe stiften. Und die fromme Ausrede, die ich dann immer wieder höre, ist, ja, ich bin inzwischen eben reifer geworden. Ich bin weiser geworden. Ich muss jetzt nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Wenn du an der Front bist und deinem Feind Auge in Auge gegenüberstehst, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kämpfst oder du ziehst dich zurück. Und diese Christen haben sich für den Rückzug entschieden. Aber das hat nichts mit Reife zu tun, das hat nichts mit Weisheit zu tun, sondern das hat etwas mit Feigheit zu tun. Kennst du die Geschichte vom Frosch im kochenden Wasser? Ich weiß jetzt nicht, ob Frösche bei dir auf dem Speiseplan stehen. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir stehen Frösche auf dem Speiseplan. Aber diese Geschichte, die ist wirklich interessant und die entspricht auch wirklich den Tatsachen. Wenn du einen lebenden Frosch in einen Kochtopf mit kochendem Wasser wirfst, dann wird dieser Frosch trotz aller Schmerzen und trotz der Verbrennungen sofort aus diesem Topf wieder rausspringen. Wenn du aber diesen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser gibst, dann wird der Frosch in diesem Wasser rumschwimmen. Und dann schalt mal den Herd ein und beobachte, was passiert. Das Wasser, das wird immer wärmer und der Frosch, der schwimmt weiter drin rum. Und das Wasser wird noch wärmer und dieser Frosch, der macht keinerlei Anstalten, um sich aus dieser bedrohlichen Situation irgendwie zu retten, zu entfernen. Und das Wasser wird wärmer und wärmer und heißer, bis es kocht und der Frosch stirbt. Ich fürchte, genauso ergeht es vielen Christen. Sie werden vom Teufel abgekocht, wie dieser Frosch im Wassertopf. Sie bemerken nicht, in was für einer dramatischen Situation sie sich befinden, weil sie es sich gut gehen lassen in dem schönen, warmen Wasser. Und sie merken nicht, wie dieses Wasser immer wärmer wird, wie es immer heißer wird, bis es endlich kocht und sie darin umkommen. Wir sind dazu berufen, ganz nah an Gottes Herzen zu sein. Und dieser Gott, der Herrscher über die ganze Welt, der Schöpfer aller Galaxien, der lädt uns ein. Er lädt uns ein, ganz nah an sein Herz zu kommen, ganz nah bei ihm zu sein. Da musst du dich nicht erst um einen Termin kümmern. Du musst auch nicht um eine Audienz betteln. Er lädt dich ein. Er lädt dich ein. Täglich, stündlich, in jedem Augenblick. Er wartet auf dich. Ich frage dich, welchen Stellenwert hat dieses Vorrecht, dass Gott dich einlädt, ganz nah an seinem Herzen zu sein in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat das? Wo ist dein Feuer? Wo ist deine Leidenschaft? Bete dafür, dass Gott dieses Verlangen nach seiner Nähe wieder neu in dir weckt. David hat dieses Gebet gesprochen im Psalm 27. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, dich suche ich. David erinnert sich daran, dass es Gottes Wunsch war, seine Nähe zu suchen. Dass wir ganz nah an seinem Herzen sein sollen. Daran erinnert sich David. Und David sagt auch, ja, das will ich. Ich will dich suchen. Ich will ganz nah bei dir sein. Ich will ganz nah an deinem Herzen sein. Ich will deinen Herzschlag spüren. Aber das ist lange her. Doch David will jetzt wieder zurück in Gottes Nähe. Er will wieder zurück an sein Herz. Und deshalb betet er weiter. Herr, zeige mir, wie ich leben soll. Und führe mich den Weg, der richtig ist. Mach das auch zu deinem Gebet. Herr, zeige mir, wie ich leben soll. Zeig mir den richtigen Weg. Ich will wieder in deiner Nähe sein. Ich will wieder ganz nah an deinem Herzen sein. Wecke du in mir das Feuer und die Leidenschaft für dich. Wenn du das willst, wenn du das wirklich willst, wenn das dein sehnlichster Wunsch ist, dann wird Gott dein Gebet erhören. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Als ich diese Geschichte gelesen habe, wie David da auf seinem Palast herumspaziert ist und wie er da stehen geblieben ist, wie er diese Frau entdeckt hat, diese nackte Frau, die da badet, wie er dann stehen geblieben ist und geglotzt hat, nicht mehr aufgehört hat zu glotzen. Und wie er dann auch noch gefragt hat, hey, wie heißt die Frau eigentlich? Und wie er dann auch noch seine Diener losgeschickt hat, um diese Frau in den Palast zu holen. Und wie er dann auch noch mit dieser Frau geschlafen hat, dann habe ich mich gefragt, David, wie bescheuert bist du eigentlich? Wie blöd muss man sein, um sowas zu tun? David hätte in dieser Situation mehrfach die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Bis hierher und nicht weiter. David hätte zigmal die Möglichkeit gehabt, aufzuhören. Aber er hat es nicht getan. Zu keiner Sekunde hat er darüber nachgedacht, welche Auswirkungen sein Handeln haben könnte. Obwohl er mehrfach die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Und weil David nicht über die Folgen seines Handelns nachgedacht hat, hat er sich gegen Gott versündigt und er hat vielen Menschen unendlichen Schmerz und unendliches Leid zugefügt. Lass dir das eine Warnung sein. Es ist nicht so, dass wir völlig unverhofft, völlig unerwartet in solche Situationen geraten. Das ist nicht so. Sowas passiert nicht urplötzlich. Auch wir latschen oft auf dem Dach herum, obwohl wir da nicht sein sollten. Wir sollten an der Front sein. Aber wir haben in diesem Moment die Möglichkeit, umzukehren. Auch wir schauen oft in fremde Fenster rein, weil wir unbedingt wissen wollen, was da abgeht. Aber an diesem Punkt können wir umkehren. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, umzukehren. Wir schauen auch ganz oft Dinge an, die andere haben, die andere besitzen. Und wir wollen sie auch haben. Es gibt viele Dinge, die uns scheinbar magisch anziehen, die wir begehren, die wir haben wollen. Ja, das gibt es. Aber auch an diesem Punkt können wir umkehren. Wir haben die Chance, umzukehren. Bevor wir schwach werden, bevor wir vor unseren Versuchungen und Begierden endgültig kapitulieren, haben wir mehrfach die Gelegenheit, umzukehren. Wir haben die Gelegenheit, innezuhalten und darüber nachzudenken, wohin das denn führt, wenn wir jetzt weitermachen. Wir können darüber nachdenken, wo das Ganze denn enden wird, wenn wir jetzt so weitermachen. Wir müssen vom Ende her denken. Wir müssen die Folgen unseres Handelns bedenken. David hat das nicht getan. Er hat der Versuchung nachgegeben und er hat sich damit gegen Gott versündigt. David hat damit vielen Menschen Schmerz und Leid zugefügt. Und David hat es bitterlich bereut. Er hat es bereut. Nachdem er mit Bathseba Ehebruch begangen hatte, hat er einen Psalm geschrieben, Psalm 51. Und ich habe vorhin schon aus diesem Psalm zitiert und ich will euch jetzt mal einen längeren Abschnitt aus diesem Psalm vorlesen. Psalm 51, die Verse 3 bis 12. Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Schuld nicht mehr an, und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Hast du jemals so ein Gebet gesprochen? Falls nicht, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit. Dieses Gebet, dieses Schuldbekenntnis, dieses Sündenbekenntnis führte David wieder zurück an Gottes Herz. Dieses Gebet führte David wieder zurück an den Platz, wo Gott ihn haben wollte. Es führte ihn zurück an die Front. Und deshalb endet die Lebensgeschichte von David auch nicht mit diesem Ehebruch. Die Lebensgeschichte von David endet nicht mit dieser Sünde. Sein Lebenswerk, seine Bedeutung, seine Berufung, die wurden dadurch nicht zunichte gemacht. David hat trotz seines Versagens Geschichte geschrieben mit Gott, weil er Buße getan hat, weil er umgekehrt ist. Wenn du einmal alt bist und zurückblickst auf dein Leben, wie soll dann deine Lebensgeschichte aussehen? Was sollen die Leute einmal über dich sagen, wenn du deinen 80. Geburtstag feierst? Und was wünschst du dir, dass einmal gesagt wird, wenn an deinem Grab eine Rede gehalten wird? Was werden die Generationen nach dir einmal über dich denken? Und was wird Jesus zu dir sagen, wenn du eines Tages vor ihm stehst, am Tag des Gerichts? Hast du schon mal über diese Fragen nachgedacht? Halte dein Herz rein, indem du an die Front gehst. Halte dein Herz rein, indem du nah am Herzen Gottes bleibst. Halte dein Herz rein, indem du die Folgen deines Handelns bedenkst. Lasst uns zurückkehren an den Platz, wo Gott uns haben will. Lasst uns zurückkehren an die Front. Lasst uns aufhören, nach Ausreden zu suchen, nach frommen Ausreden zu suchen, warum wir im Palast bleiben sollten. Lasst uns aus dem Wassertopf rausspringen, bevor der Teufel uns abkocht. Lasst uns zurückkehren ganz nah an Gottes Herz. Lasst uns in dieser Welt für Aufruhr sorgen. Lasst uns in dieser Stadt Unruhe stiften. Lasst uns ein Leben führen, das Spuren hinterlässt, auch wenn wir schon längst gestorben sind. Lasst uns unser Herz reinhalten und lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben für Gott und mit Gott. Amen.